RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 30. Oktober 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun und nun hören Sie die Schlagzeilen. Vizepresiden eröffnet das Asiatisch-Pazifische Nahrungsforum. Versenkung illegaler Schiffe ist kein Arroganz Indonesien. Indonesien wird das Zentrum des globalen islamischen Finanzmarktes werden. Handelsminister eröffnet Aktivität des Export und Imports im Bitumhafen. Indonesische Frauen sollen im Zweifel nicht sein, einen Beitrag für Nation zu leisten. Die Leistung der indonesischen Badmintonspieler bei dem French Open 2017. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla eröffnet heute in Jakarta das Asiatisch-Pazifische Nahrungsforum, das zum ersten Mal in Indonesien veranstaltet wird. Dieses Forum findet am 30. und 31. Oktober 2017 statt. In seiner Rede sagte Yusuf Kalla, dass der tägliche Nahrungsbedarf in Asien-Pazifik das Interesse von 4 Milliarden Menschen umfasse. Wir haben so viele Probleme zu diskutieren, da wir von verschiedenen Herausforderungen wie der Steigerung der Nahrungsproduktivität und dem Einfluss der Steigerung der Bevölkerungsdichte gegenüber dem Landwirtschaftssektor stehen, sagte Yusuf Kalla weiter. Mit Hilfe von Technologie können wir die Nahrungsfragen lösen und den Nahrungsbedarf decken, fügte Yusuf Kalla hinzu. Bei dem Asiatisch-Pazifischen Forum treffen sie die Interessenvertreter im Gesundheit-, Umwelt- und Nahrungssystembereich. Die indonesische Ministerin für Meereswesen und Fischerei Susi Puji Astuti leitete die gleichzeitige Versenkung der ausländischen illegalen Schiffe in Gewässern von Natuna und Anambas am Sonntag, den 29. Oktober 2017. Sie sagte in ihrer Rede auf dem Kriegsschiff von Tip Karel Satsuitun 356, dass die Versenkung der Schiffe keine Arroganz der indonesischen Regierung sei, aber ein Schritt sei, um eine Abschreckungswirkung für ausländische Nationen, die die Sicherheit des indonesischen Gewässer beeinträchtigt, zu schaffen. Darüber hinaus hat die Versenkung die Stärke und den Mut Indonesien vor der Welt gezeigt, sodass die ausländischen Nationen Indonesien respektieren. Susi Puji Astuti zufolge sei Indonesien nicht in der Lage, alle illegalen Fischfang im indonesischen Gewässer zu bekämpfen, obwohl Indonesien alle Militärkräfte mobilisiert, um sein Meer von verschiedenen illegalen Fischfang abzusichern. Die indonesische Effektenbörse und den Finanzmarkt von Dubai werden zusammenarbeiten, um Indonesien als globalen islamischen Finanzmarkt zu entwickeln. Dies teilte der Direktor der indonesischen Effektenbörse Tito Sulistyo gestern in Dubai, der Vereinigten Arabischen Emiraten, nach dem Treffen mit der Behörde des Finanzmarktes von Dubai mit. Im Zufolge werden die indonesische Effektenbörse und den Finanzmarkt von Dubai weitere Besprechungen in Dubai machen. Tito Sulistio ist davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit verwirklicht werden könne, da die vier derzeitige größte islamische Finanzmärkte Dubai, die Türkei, Malaysia und Indonesien seien. Indonesien sei der gleichen Meinung, dass es besser sei, eine Synergie mit den anderen Ländern zu bilden, um den Marktanteil der islamischen Finanzen in der globalen Finanzmarkt zu fördern, sagte Tito Sulistio weiter. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita eröffnete die Export- und Importaktivität von verschiedenen Produkten im Bitunghafen in der Provinz Nord-Sulawesi. Vorher hat diese Aktivität dafür in diesem Hafen nur drei Produkte, und zwar Essen und Getränke, Fertigkleidung und Elektronikwaren beschränkt. Zurzeit eröffnet der Bitunghafen die Aktivitäten für andere Produkte wie Sandale, Kinderspielzeuge, traditionelle Medikamente und so weiter. Dies sagte Enggar Tias Tolukita gestern bei seinem Arbeitsbesuch in Manado, Nord-Sulawesi. Er hoffe, dass die Unternehmer in Nord-Sulawesi die Eröffnung des Imports und Exports im Bitunghafen gut verwenden könnten, sodass sie in der Lage sind, die Wirtschaft in diesem Gebiet zu steigern. Die Rolle der Jugendlichen ist nicht nur wichtig, sondern auch sehr nötig beim Aufbau der indonesischen Nation. Die Nation, vor allem Frauen, soll nicht im Zweifel sein, einen Beitrag für die Nation sowohl im Grenzgebiet als auch in abgelegenen Gebieten zu leisten. Dies sagte die indonesische Ministerin für Frauenbildung und Kinderschutz, Johanna Yembise, gestern in ihrer Pressemeldung angesichts der Forschungsreise der indonesischen Einheitsstaates 2017 und des Aufbaus der Menschen und der Kultur für Korridor des südlichen Teils Papuas in Merauke, Papua. Sie hoffe, dass diese Veranstaltung gleichzeitiger Feier des 89. Nationalen Jugendeintages ein Vorbild für die Jugendlichen, vor allem die Frauen, werden könnte, um Nationalismushorizont und Sozialdienst zu erweitern, sowie die Beschleunigung des Provinzaufbaus zu unterstützen. Dem indonesischen Gemischdoppel Tanto Yahya und Liliana Natsir ist es gelungen, am Sonntag im Stadion State Pierre de Coubertins in Paris im Finale des Gemischdoppels der Badminton-Meisterschaft French Open 2017 Sieger zu werden. Tontowi Yahya und Liliana Natsir besiegten die chinesischen Gemischdoppelspieler Cheng Siwei und Cheng King Cheng mit 22-20, 21-15. Tontowi und Liliana set ein Ziel bei dem Badminton-Turnier in Dubai im Dezember 2017 ins Finale eintreten zu können. Die indonesischen Doppelspielerinnen Gracia Poli und Apriani Harahayu hatten auch den Erfolg, Sieger im Damen-Doppel zu werden. Am Sonntag im Finale der Badminton-Meisterschaft French Open schlugen Gracia und Apriani die südkoreanischen Doppelspielerinnen Lee So-hee und Shin Seung-chan mit 21-17, 21-15. Gracia und Apriani gaben zu, dass sie gute Vorbereitungen gemacht und die Strategien als die Folge der Diskussion mit ihren Trainer angewendet haben. Präsident Joko Widodo gratulierte die indonesischen Badmintonspieler zu ihrem Erfolg bei dem Badminton-Turnier French Open 2017. In den sozialen Medien schrieb Präsident Joko Widodo am Montag, den 30. Oktober, dass der Erfolg der indonesischen Badmintonspieler ein schönes Geschenk für das indonesische Volk im Rahmen des 89. Jugendeistages ist. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.968,62 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.852,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.505 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Botschaft von der Feier des Jugendeids zum Thema. Der Jugendeid ist einer der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Unabhängigkeitsbewegung Indonesiens. Der Eid, der vor 89 Jahren auf dem 2. Jugendkongress am 28. Oktober 1928
verkündet wurde, wurde als Kristallisation des Geistes angesehen, um die Ideale der Errichtung Indonesiens zu bekräftigen. Das Jugendversprechen ist eine Entscheidung, die Indonesien als die Ideale eines Landes, einer Nation und Indonesisch als die ideale Sprache bekräftigt. Die Geschichte berichtet, der Kampf der indonesischen Nation, frei von Kolonialismus zu sein und Unabhängigkeit zu erreichen, wurde auf verschiedene Weise getan. Zu Beginn des holländischen Kolonialismus hat das indonesische Volk einen körperlichen Kampf mit Waffen geführt, und zwar lokal. Jedes Gebiet kämpfte separat, um sein eigenes Territorium vom Kolonialismus zu befreien. Zusammen mit der Ära der Entwicklung hat sich der physische Kampf in einen nicht-physischen Kampf verwandelt, nämlich den Kampf durch regionale Jugendbewegung wie Jong Java oder Javanische Jugend, Jong Sumatra oder Sumatras Jugend, Jong Batavia, Batavische Jugend, Jong Celebes, Sulawesische Jugend, Jong Ambon, Ambonesische Jugend und so weiter. Der zweite Jugendkongress im Jahr 1928 hat es geschafft, die lokalen Jugendorganisationen zu indonesischen Jugendlichen zu vereinen und daraus der Jugendeid, ein Land, eine Nation und die Einheitssprache zu machen. Der von Jugendorganisationen in ganz Indonesien organisierte Jugendkongress hat bewiesen, dass sich die Jugendlichen damals trafen, sich zu vereinen. Sie kommen aus verschiedenen Regionen, Stämmen und Religionen, aber sie wagen es, ihr regionales Ego aufzugeben. Sie kämpften nicht um die Region, sondern um der Errichtung Indonesiens willen. Unterschiede sind kein Hindernis, um die Ideale zu erreichen und Indonesien voranzubringen. Genau genommen sind Differenzen die Hauptmetropole Indonesiens, um voranzukommen. Die heutige indonesische Jugend sollte zunehmend die Einheit stärken und ihren Egoismus in Bezug auf Regionen oder ethnische Zugehörigkeit, Religionen, Rassen und so weiter aufgeben. Denn mit der Einheit ist bewiesen, dass es dem indonesischen Volk gelungen ist, seine Unabhängigkeit zu erreichen. Die indonesische Jugend von heute sollte kreativer und fortschrittlicher sein als die Jugend vor 89 Jahren, und sie sollten entschlossener sein, unverschloss zu vereinen. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseshow zusammengefasst wie folgt. Henry Dunant, Schweizer Geschäftsmann und Humanist, Mitbegründer des Roten Kreuzes und Friedensnobelpreisträger. Henry Dunant, eigentlich Jan Henry Dunant, war ein Schweizer Geschäftsmann und ein Humanist christlicher Prägung. Während einer Geschäftsreise wurde er im Juni 1859 in der Nähe der italienischen Stadt Solferino Zeuge der erschreckenden Zustände unter den Verwundeten nach einer Schlacht zwischen der Armee Österreich sowie den Truppen Sardinien, Piemonts und Frankreich. Über seine Erlebnisse schrieb er ein Buch mit dem Titel Eine Erinnerung an Solferino, das er 1862 auf eigene Kosten veröffentlichte und in Europa verteilte. In der Folge kam es ein Jahr später in Genf zur Gründung der Internationalen Komitees der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, das seit 1876 den Namen Internationales Komitee vom Roten Kreuz IKRK trägt. Die 1864 beschlossene Genfer Konvention geht wesentlich auf Vorschläge aus Dunans Buch zurück. Henry Dunant, der danach aufgrund geschäftlicher Probleme und seines darauf folgenden Ausschlusses aus der Genfer Gesellschaft rund 3 Jahrzehnte lang in Armut und Vergessenheit lebte, gilt damit als Begründer der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Im Jahr 1901 erhielt er für seine Lebensleistung zusammen mit dem französischen Pazifisten Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis. Der Frieden von Wien war ein am 30. Oktober 1864 in Wien unterzeichneter Friedensvertrag zwischen Preußen, Österreich und Dänemark. Er beendete den Deutsch-Dänischen Krieg. Der Vertrag wurde am 12. November von Dänemark und am 14. November 1864 von Preußen und Österreich ratifiziert. Der Austausch der Ratifizierungsurkunden erfolgte am 16. November 1864 in Wien. Die Präliminarien bestanden aus 5 Paragraphen. Darin musste Dänemark die 3 Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg an Österreich und Preußen abtreten. Sie regelten finanzielle Entschädigungen und den neuen Grenzverlauf. Im letzten Paragraph wurde festgelegt, dass die Bevollmächtigten sofort in die Unterhandlungen über einen endgültigen Friedensvertrag einzutreten hätten. Schleswig-Holstein und Lauenburg kamen in ein österreichisch-preußisches Kondominium. Dieser endgültige Friedensvertrag wurde dann am 30. Oktober 1864 unterzeichnet. Der Vertrag bestand aus 24 Artikeln und bestätigte die Friedenspräliminarien vom 25. Juli inhaltlich vollständig. Nach dem Deutschen Krieg 1866 fielen die 3 Herzogtümer 1867 an Preußen. Ein endgültiger Friedensvertrag wurde von Preußen trotz mehrfacher dänischer Bitten nie abgeschlossen. Soweit Vergangenheit und Gegenwart.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia. Di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.105, 9.125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, unser Inblickpunkt behandelt heute das Thema: Das Parlament ratifiziert das Gesetz zum Schutz der indonesischen Arbeitskräfte, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die Plenarsitzung des indonesischen Parlaments hat endlich dem Gesetzentwurf über Schutz der indonesischen Gastarbeiter zugestimmt, um zum Gesetz ratifiziert zu werden. Die Sitzung fand am Mittwoch, den 25. Oktober 2017 in Jakarta statt und wurde vom Vizevorsitzenden des Parlaments Taufik Kurniawan geleitet. Dieser Gesetzentwurf wurde ratifiziert, nachdem es sehr lang erörtert worden ist. Es ist ein Teil der Vervollständigung vom Gesetz Nummer 39 vom 2004 über Anstellung und Schutz der indonesischen Arbeiter im Ausland, die schon 13 Jahre in Kraft gesetzt worden ist. Das ist auch ein Teil des Arbeitssystems, das im Gesetz Nummer 13 vom 2003 über Arbeitswesen geregelt worden ist. Der indonesische Arbeitsminister M. Hanif Dakiri erklärte, dass dieser Gesetzentwurf ein Teil des Bemühens sei, um die Migrationssystem und den Schutz der indonesischen Gastarbeiter zu verbessern. Er unterscheidet sie von ehemaligen Verordnungen und ist mit betroffenen Gesetzen harmonisiert worden. Er sagte dazu weiter, die Regierung habe sich verpflichtet, die Qualität des Schutzes von indonesischen Gastarbeitern zu steigern. Diese Verpflichtung entspreche dem Willen des Parlaments, das die Gastarbeiter auch schützen möchte. Hanif Dakiri ist der Meinung, dass der Gesetzentwurf über den Schutz der indonesischen Gastarbeiter mit dem Gesetz Nummer 25 vom 2009 über die Dienstleistung der Öffentlichkeit, mit dem Gesetz Nummer 6 vom 2012 über die Ratifizierung der Internationalen Konvention über Rechte aller Gastarbeiter und deren Familie und mit dem Gesetz Nummer 23 vom 2014 über Provinz- und Bezirksregierung harmonisiert worden sei. Der Minister Hanif Dakiri teilte mit, dass es 7 wichtige Punkte beim Gesetzesentwurf gebe. Er besteht aus 13 Kapiteln und 91 Versen. Es handelt sich dabei unter anderem um den entschiedenen Unterschied zwischen den indonesischen Gastarbeitern und den indonesischen Bürgern, die ihre Aktivitäten im Ausland durchführen, die Sozialgarantie für die indonesischen Gastarbeiter und deren Familie, die deutliche Arbeitsteilung zwischen den Politikinhabern und den Politikbeauftragten beim Schutzprozess der indonesischen Gastarbeiter, die Anstellung der indonesischen Gastarbeiter im Ausland und die Dienstleistung und den Schutz der indonesischen Gastarbeiter, die von der Zentral- und Provinzregierung koordiniert und integriert wird. Hanif Dakiri fortfährt, dass die zukünftige Herausforderung beim Anstellungsprozess der indonesischen Gastarbeiter den Schutzaspekt in den Vordergrund stellen muss, um der dynamischen Migration zuvorzukommen. Die Regierung wünscht sich, dass mehr indonesische Gastarbeiter ein Fachgebiet und eine Kompetenz haben, um nicht mehr in informellen Sektoren arbeiten. Deshalb soll es die Verordnungen geben, um die Gewissheit der Garantie zum Schutz und zur Dienstleistung vor der Arbeit, während der Arbeit und nach der Arbeit zu geben. Dies ist ein Bemühen, um die illegale Migration und den Menschenhandel zu hindern. Des Weiteren sagte das Mitglied des Aufsichtsteams für indonesischen Arbeitskräfte im Parlament, Rike Diapitaloka, dass dieses Gesetz den Satz Schutz der indonesischen Gastarbeiter für eine Priorität sei und eine Verpflichtung sei, um die internationale Konvention über den Schutz der Rechte aller Gastarbeiter und deren Familie, die ins Gesetz Nummer 6 vom 2012 ratifiziert worden ist, durchzuführen. Ihr zufolge sei dieses Gesetz ein Mandat angesichts der Sozialgarantie für die Gastarbeiter und deren Familie nach dem Gesetz Nummer 40 vom 2004. Aus diesem Grund haben die Gastarbeiter und deren Familie irgendwo das Recht, um die Sozialgarantie wie die Gesundheit, Unfall, Rente und Todgarantie zu erhalten. Die weitere Aufgabe sei die Kontrolle und die Implementierung von diesem Gesetz, sagte Rike Diapitaloka weiter. Liebe Zuhörer, soweit der Inblickpunkt.
RRI, internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, in die Provinz Yogyakarta zu reisen, um die Trinistrand kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id und RRI Play ab auf Ihrem Smartphone hören. Liebe Zuhörer, Gunung Kidul ist einer der Regentschaften in der Provinz Yogyakarta. Durch die direkte Grenze zum Indischen Ozean im Süden ist Gunung Kidul mit einer wunderschönen Strandlinie ausgestattet. Einer von ihnen ist Trinistrand. Dieser Strand hat bezaubernden weißen Sand, das Rauschen der Wellen und das blaue Meerwasser. Viele Touristen, die nach Trinistrand kommen, genießen auch die Schönheit von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Liebe Zuhörer, Trinistrand befindet sich im Dorf Ngestirjo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Die Entfernung beträgt 60 km oder etwa 2 bis 3 Stunden von der Stadt Yogyakarta. Während der Reise werden die Besucher von wunderschönen Korallenhügeln begleitet. Am Eingang ankommen müssen die Besucher ca. 400 km zu Fuß gehen, um Trinistrand zu erreichen. Der Eintrittskarte ist nicht teuer, zahlen Sie einfach die Eintrittskarte für 10.000 Rupiah. An diesem Strand befindet sich ein Pavillon am Ufer. Darüber hinaus gibt es auch einige Essensstände, die eine Vielzahl an Meeresfrüchten anbieten, die den Geschmack wecken. Liebe Zuhörer, die Attraktion von Trinistrand liegt in einer großen Koralle in der Mitte des Strandes und teilt diesen Strand in zwei Seiten, nämlich die Westseite und die Ostseite. Dieses Riff ist wie eine kleine Insel, die in der Mitte des Strandes schwebt. Es wird gesagt, dass die Insel von Santiki überwachsen ist, oder die Menschen dort normalerweise Trini nennen. Deshalb heißen der Strand und die Insel Trini. Wenn das Meer zurückgeht, können Sie zu dieser Insel gehen. Oberhalb der Insel ist ein Leuchtturm gebaut, von dem aus man die unglaubliche Landschaft sehen kann. Hier können Sie auch deutlich die Augen unter den Korallen und anderen Meereslebewesen sehen. Liebe Zuhörer, eine Koralleninsel am Ufer, die Trinistran in zwei Teile mit entgegengesetzten Charakteren teil. Die östliche Seite ist ruhig und der westliche Teil ist wild. Auf der Ostseite werden sie zu hohen Klippen, kombiniert mit stabilen Felsen, die den Rand des Strandes von der Wildheit der Wellen wach machen. Wenn es sich zurückzieht, können Sie hier und da kleine Fische schwimmen sehen. Sie können in die Mitte gehen, weg von der Küste, müssen aber vorsichtig sein mit den scharfen Felsen. Auf der Westseite nicht weniger interessant. Seine sanft abfallende Fläche macht diese Seite sehr geeignet, um Wasser zu spielen. Auf dieser Seite schwimmen viele und genießen die Frische des Trinipitz-Wassers. Am Rande einer Reihe von Fischerbooten, die bereit waren, durch die wilden Wellen des Indischen Ozeans zu warten. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Trinistran. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien auf der Hören.
Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesischen Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Membeli Kemeja Batik oder auf Deutsch das Batik Hemd kaufen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.vi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst werden wir die Vokabeln und Phrasen im Zusammenhang mit dem heutigen Thema vorstellen. Wir werden das Wort zweimal vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Kaufen auf Indonesisch membeli, membeli. Das Hemd auf Indonesisch kemeja, kemeja. Batik auf Indonesisch batik, batik. Suchen. Auf Indonesisch mencari, mencari. Stiff arm auf Indonesisch lengan pendek, lengan pendek. Here auf Indonesisch di sini, di sini. Verfügbar auf Indonesisch tersedia, tersedia. Vilan arten auf Indonesisch bermacam-macam, bermacam-macam. Geeignet auf Indonesisch cocok, cocok. die Farbe auf Nisis Warna. Warna. Mogen auf Nisis Suka. Suka. Braun auf Nisis Warna Coklat. Warna Coklat. Der Motif auf Nisis Motif. Motif. Klassis auf Nisis Klassik. Klassik. Versuchen auf Nisis Coba. Coba. Wie viel kostet auf Nisis? Harganya berapa? Harganya berapa? 400.000 rupiah auf Nisis 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Gib es Ermäßigung auf Nisis? Boleh kurang? Boleh kurang? Entschuldigung auf Nisis? Maaf. Maaf. Preisanpassung auf Nisis? Harga pas. Harga pas. Die Rechnung auf Nisis Bon. Bon. Bezahlen auf Nisis Bayar. Bayar. Die Kasse auf Nisis Kassir. Kassir. Liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen ein Beispiel im Gespräch mit dem Titel Membeli Kemeja Batik oder auf Deutsch Das Batikhemd kaufen vor. Wie immer werden wir den Satz zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie den Satz wiederholen. Das Gespräch ist zwischen Steve und Käufer im Kleidungsgeschäft. Ich suche ein stiefärmliches Batikhemd. Auf Nisis, saya mencari kemeja batik lengan pendek. Saya mencari kemeja batik lengan pendek. Hier sind verschiedene Batikhemd für Männer. Vielleicht gibt es eigene, die geeignet ist auf Nisis. Di sini tersedia bermacam-macam kemeja batik pria. Mungkin ada yang cocok. Di sini tersedia bermacam-macam kemeja batik pria. Mungkin ada yang cocok. Di Farben variieren. Welches ist für mich geeignet? Auf Nisis, warnanya bermacam-macam. Mana yang cocok untuk saya ya? Warnanya bermacam-macam. Mana yang cocok untuk saya ya? Welche Farbe magst du? Auf Nisis, Anda suka warna apa? Anda suka warna apa? Am liebsten mag ich braun. Auf Nisis, saya paling suka warna coklat. Saya paling suka warna coklat. Hier ist braun und das Motiv ist klassisch. Bitte versuchen Sie es zuerst. Auf Nisis, ini warna coklat dan motifnya klasik. Silakan dicoba dulu. Ini warna coklat dan motifnya klasik. Silakan dicoba dulu. Dieses Hemd passt zu mir. Wie viel kostet es? Auf Nisis, meja ini cocok untuk saya. Berapa harganya? Kemeja ini cocok untuk saya. Berapa harganya? Der Preis ist 400.000 rupiah. Auf Nisis, harganya 400.000 rupiah. Harganya 400.000 rupiah. Gibt es Ermäßigung? Auf Nisis, apakah boleh kurang? Apakah boleh kurang? Entschuldigung, es ist Preisanpassung. Auf Nisis, maaf, sudah harga pas. Maaf, sudah harga pas. Oke, auf Nisis, baiklah. Baiklah. Hier ist die Rechnung. Bitte zahlen Sie an der Kasse. Vielen Dank, auf Nisis, ini bonnya. Silakan bayar di kasir. Terima kasih. Ini bonnya, silakan bayar di kasir. Terima kasih. Liebe Zuhörer der Simulations, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Sampai jumpa. Thank you.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Gronsanglieder, die von Rinto Harahap gesungen werden. Er ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Komponist bekannt. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Gronsanglied mit dem Titel Dingin oder auf Deutsch Kalt. Gute Unterhaltung.
Tambah tinggi entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mataku pun kini keringlah sudah. Siapa tiada salah orang lain yang kau cinta, bukan salahmu. Tapi diri ini juga tiada bersalah, punya rasa, punya mata, punya telinga.
Das Lied Dingin wurde von Rinto Harahap komponiert, das im Jahre 1979 von Hettikus Endang populiert wurde. Die Lieder, die von Rinto Harahap komponiert wurden, haben die Themen über Liebe. Sogar nennt man oft seine Kompositionen als sentimentale Lieder. Obwohl der Rhythmus einfach ist, kann man seine Kompositionen gut genießen. Die Lieder von Rinto Harahap sind aber bei den indonesischen Musikliebhabern immer sehr beliebt. Erwin Harahap, ein Bruder von Rinto Harahap, hat gesagt, dass Rinto Harahap sich für die Bandgruppen The Beatles und The Beaches interessierte, die seine Kompositionen beeinflussen. Der Komponist Rinto Harahap, die dänische Popmusikwelt entwickelte, starb am 9. Februar 2015 in Singapur. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Bunga Setiap Malam oder Tuberose. Viel Spaß beim Zuhören.
Kau bertukar, memang kamu bunga yang sedang bersemi, tapi bukan bunga setiap malam. Cinta yang ku beri di hatimu sayang. Suci yang sejati bunga yang ku tanam di hatimu sayang bukan bunga hanya untuk dipetik layu bukannya bunga layu bukannya bunga harum layu bukannya bunga sedap padamu lagi memang kamu bunga yang sedang bersemi tapi bukan bunga setiap malam cinta yang ku beri di hatimu sayang, sungguh cinta suci yang sejati ku. Bunga yang ku tanam di hatimu sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu.
Liebe Musikfreunde der Stimulation, das Lied Bunga Setiap Malam ist eine Vision von Rinto Harahap, das in den 1980er Jahren von I.I. Sugianto populär wurde. Zu dieser Zeit waren die Lieder im Pop-Genre bei den vielen Gesellschaften sehr beliebt. Das Lied Bunga Setiap Malam wurde danach von Rinto Harahap selbst im Genre Kroncong wieder gesungen. Als der Komponist, der viele Lieder komponiert, fand er keine Schwierigkeiten, um dieses Lied zu singen. Das Lied Sedap Malam ist nur ein Symbol für die Liebe. Liebe Zuhörer, Rinto Harahap begann seine Musikkarriere, als er im Jahre 1969 die Gruppe The Mercies gründete. Diese Gruppe besteht aus Erwin Harahap, dem Bruder von Rinto Harahap, Reynold Pangabean, Rizal Arsad und Iskandar. Diese Gruppe war in den 1970er Jahren in Indonesien bekannt. Die Gruppe The Mercies hat auch zu dieser Zeit viele Hitslieder aufgenommen. Viele bekannte indonesische Sänger singen die Kompositionen von Rinto Harahap, wie unter anderem Nia Daniati, I.I. Sugianto, Edi Silitonga und Christine Panjaitan. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Rinto Harahap mit dem Titel Sudah Kubilang oder Ich habe gesagt und Tangan tak sampai oder Unreichbar. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi.
können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.